Schönen guten Morgen. Ich darf euch alle ganz herzlich grüßen aus Wien. Ich war letztes Wochenende in Wien oder einige Tage und dort das internationale Komitee für die Mennonitenbrüder hat dort sich getroffen und ihre jährliche Tagung gehabt und von da darf ich ganz herzliche Grüße mitbringen. Am Sonntag war ich in Linz im Gottesdienst und auch die ließen die Gemeinde grüßen und waren froh, dass wir dort mit einigen Leuten waren und dort gedient haben. Nun fragt man sich, was ist denn so eine Komitee und wozu brauchen wir das und wieso ist der Andreas dabei? Man könnte viele Fragen stellen, aber ich denke, letztes Jahr haben wir hier einen Flohmarkt gemacht und haben für die Flutopfer in Peru gesammelt. Und der Antonio war da und hat kurz berichtet. Und er war einfach gerührt von dieser internationalen Beteiligung. Und dort, wo mehrere Kirchen einfach weggespült worden sind und 80% der Mitglieder in der Gemeinde all ihr Hab und Gut verloren haben, waren sie dankbar für die Gemeinde Burghausen. Sie waren dankbar, dass einige tausend Euro aus Deutschland oder mehrere tausend Euro zusammenkamen, wo sie einfach ein Gemeindehaus, auch wenn es nur ganz einfach ist, nur Wände und ein Dach über den Kopf, jetzt sich wieder als Gemeinde treffen können, um Gott anzubeten. Und so könnte ich von den ein oder anderen Unterstützung oder Projekt berichten, wie man zusammenarbeitet, aber auch, was so geschieht. 2013 war ja die Pfingstkonferenz in Burghausen. Und wir haben damals gesammelt für die Christen in Laos. Und ich habe den Bruder getroffen in Wien und er sagte einfach Danke. Danke für die großartige Spende. Und es war einfach schön zu sehen, dass knapp 10.000 Euro zusammenkamen damals in Burghausen. Aber es war schön zu sehen, dass sie es eingesetzt haben fürs Reich Gottes. Es war einfach schön zu sehen, dass seitdem die Gemeinde, die Konferenz um mehr als 10.000 junge Gläubige gewachsen ist, weil sie Jüngerschaft anwenden, weil sie Jünger machen, weil sie bereit sind, wie Petrus, aus dem Boot auszusteigen und den Schritt im Glauben zu tun. Und sie sagten Danke. Danke für die Unterstützung. Und was mich erschrocken hat, über diese Einstellung zu sagen, Danke, unterstützt weiter andere Länder. Denn wir brauchen es nicht mehr so nötig. Ein armes Land, wo in den letzten 25 Jahren über 60.000 Menschen zum Glauben gekommen sind. Nur bei der eine Konferenz. Die über 1.000 Gemeinden gegründet hat, wo ein Dutzende Jüngerschaftsschulungen gestartet sind in den letzten 10 Jahren, wo sie sich täglich treffen in der Früh um 5 zum Gebet, um Bibel lesen. Die sagen einfach, wir kommen allein klar, unterstützt andere. Wir wollen das Reich Gottes sehen wachsen. Ist das nicht schön? Und da darf ich mitwirken, und deshalb ganz liebe Grüße aus der Zusammenkunft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie in den letzten Wochen, Monaten passiert es mir öfter. Es passiert mir öfter, dass ich mich vorbereite und eine Predigt zu halte oder irgendwie eine Andacht und über Nacht oder ein paar Tage vorher sagt der Herr, nee. Und er gibt mir einfach Unruhe im Herzen, dass ich nicht darüber reden kann und dass er mir irgendwas anderes aufs Herz legt. Und so ging es mir auch diese Woche, beziehungsweise letzte Woche hatte ich mich schon für diesen Sonntag vorbereitet, im Wissen, ich werde kaum Zeit haben und ich war unruhig. Und ich habe auf dem Herzen eine Unruhe verspürt, die mich einfach nicht schlafen lassen hat. Das, was du vorbereitet hast, kann auf dem Tisch liegen bleiben. Und ich betete und sagte, Herr, schenk du mir einen anderen Gedanken, eine andere Predigt, wenn das so ist. Und ich bereitete mich über ein anderes Thema vor, wo ich einen kurzen Input nur geben werde. Und auch die habe ich zur Seite gelegt. Und am Freitag sagte der Herr, ich möchte dir mit dir über was anderes reden. Und ich denke, das ist dran für die Gemeinde. Und so wünsche ich mir und hoffe, dass dieses dran ist, das ist mein Gebet, dass das Gott einfach nutzt. Und ich möchte über eine geistliche oder eine Vision für geistliches Wachstum sprechen. Werner, darf ich bitten, die erste Folie. Da, wo es regnet, wo gegossen wird, wo es einfach grün aussieht. Und das wünsche ich mir auch für uns als Gemeinde, dass wir im Geistlichen wachsen. Und so möchte ich mit uns einige Texte durchgehen oder einige Schritte heute Morgen, die dazu uns verhelfen sollen, vielleicht neu drüber nachzudenken, über das geistliche Wachstum, das Wachstum im Glauben. Und ich bin auf 5 Texte gekommen und diese 5 Texte, einige ein bisschen intensiver, andere vielleicht nur überfliegen, möchte ich mit euch durchgehen. Was ist geistliches Wachstum? Und der erste Schritt, den ich so aufs Herz bekommen habe die Woche, war, Jesus fragt Petrus, liebst du mich? Aus Johannes 21. Der zweite Schritt ist, Jesus immer besser kennenlernen. Aus 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 bis 8. Der dritte Schritt, Jesus ähnlicher zu werden. Aus Epheser 4, 13 bis 15. Der vierte Schritt, ein Prozess, ohne stecken zu bleiben. Aus 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Und dann dachte ich, das reicht doch schon. Aber der letzte Schritt hat mich nicht in Ruhe gelassen, bis ich ihn dazu fügte. Lernen, das Gebot der Liebe in unserem Leben umzusetzen. Und über diese 3 oder 5 Schritte möchte ich kurz heute Morgen mit euch nachdenken. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte bitten, dass du heute unsere Herzen berührst. Ich möchte bitten, Herr, dass du heute unsere Gedanken lenkst und führst, dass dein Wort uns heute berühren kann und zur Veränderung führen kann, Herr. Dass wir im Glauben wachsen können und an Reife zunehmen. Aber dass wir das, was wir an Reife zunehmen, nicht für uns behalten, sondern weitergeben, auf das dein Reich, ja, die Gemeinde, dein Leib wachsen kann. Schenk du uns die Sicht dafür. Schenk du uns die Kraft. Amen. Der erste Schritt, Jesus fragt Petrus, liebst du mich? Und aus Johannes Kapitel 21 möchte ich den Text lesen, um mit euch gemeinsam zu sehen, worüber spricht Jesus eigentlich? Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nur schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Petrus wandte sich um in Vers 20 und sah, dass der Jünger, der Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: Herr, und was wird aus diesen hier? Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Was für eine Unterhaltung. Was für ein Schritt. Was für eine, ja, es fand statt nach der Auferstehung. Wo Jesus noch 40 Tage mit den Jüngern unterwegs war und sich immer wieder den Jüngern gezeigt hat und eine andere große Menge. Und siehe da, in der Früh, als die Jünger die ganze Nacht am Fischen waren und einiges gefangen hatten, siehe da, begegnet Jesus sie am Ufer des See Genezareth und hat das Feuer gemacht, ihnen ein Frühstück vorbereitet. Und die Jünger sehen ihn, genießen es, haben Gemeinschaft, trauen sich kaum zu fragen. Und siehe da, kommt Jesus mit Petrus ins Gespräch. Er fragt Petrus, der 3 Jahre mit Jesus unterwegs war: Liebst du mich? Und das ist die tiefste, die persönlichste Frage, die jemand einen anderen stellen kann. Denn bei der Liebe geht es nicht um Ansichten oder Überzeugungen, sondern um eine Beziehung. Und eine solche Beziehung ist unteilbar. Und deshalb fragt Jesus: Liebst du mich? Und das fragt Jesus uns auch heute, uns, mich und dich: Liebst du mich? Und als ich so drüber nachdachte, fragte ich mich, warum hat Jesus nicht gefragt: Petrus, befolgst du meine Gebote? Weil das wäre ja einfacher gewesen, denn wir können uns erinnern aus Matthäus 19, Vers 16, wo Jesus den reichen Jüngling fragt, der zu Jesus kam und sagt: Ich habe alle Gebote befolgt, was fehlt mir noch? Und Jesus gab ihm den Ratschlag: Verkaufe alles, was du hast, gib den Erlös den Armen und dann komm und folge mir nach. Und wie reagierte der reiche junge Mann? Er ging traurig davon. Gottes Gebote zu befolgen, dazu war er bereit. Aber Jesus nachzufolgen, scheinbar nicht. Dazu war er nicht bereit. Er war nicht bereit, eine persönliche Beziehung mit Jesus einzugehen. Er hatte keine Liebe. Die Frage an uns, die Frage an dich: Befolgst du meine Gebote? Wenn Jesus dich heute fragt. Jesus hätte ja Petrus auch fragen können: Glaubst du meine Lehre? Aber auch da würde es zu kurz greifen. Etwa ein Drittel der Weltbevölkerung nennt sich Christen. Sie glauben an der Lehre der Bibel oder zum einen es zu tun. Sie hätten kein Problem, das neuapostolische Glaubensbekenntnis zu unterzeichnen. Aber sie machen damit nicht ernst, wenn es um das persönliche Leben geht. Ob jemand Christ ist, entscheidet sich nicht an die frommen Taten, nicht an seinem Glaubensbekenntnis, nicht an seiner Kirchenzugehörigkeit. Es entscheidet sich allein an seiner persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Es entscheidet sich an seiner Liebe zu Jesus. Und das war Jesus wichtig, als er Petrus die Frage stellte: Liebst du mich? Und diese Frage stellt Jesus auch uns heute: Liebst du mich? Geht es dir in der Nachfolge wirklich um Jesus? Geht es dir vielleicht um Befolgen irgendwelcher Gesetze? Geht es dir vielleicht um Ansehen, um Einfluss, um Reichtum oder Macht? Und du merkst, das werde ich nicht erhalten. Und du merkst, da springt nichts bei mir für mich raus. Jesus gibt Petrus eine zweite Chance. Denn er war 3 Jahre mit ihm unterwegs und stellte fest am Ende mit leeren Händen. Und Jesus fragt ihn, liebst du mich? Gott beansprucht unsere ganze Loyalität. Liebst du mich, fragt er, jetzt der auferstandene Jesus, Gott in Person, dich und mich. Lieben wir Jesus? Sind wir bereit, ihm nachzufolgen? Und wie lautet die Antwort von Petrus? Ja, Herr. Wenn Jesus uns fragen würde, wie würdest du reagieren? Hast du mich lieb? Was würdest du antworten? Aber Jesus lässt es nicht dabei stehen und sagt im Zusammenhang, dann weide meine Schafe. Und was wir daraus rausnehmen können, ist, dass Liebe auch mit dem Dienst zu tun hat. Oder in Zusammenhang gebracht werden, dass es nicht nur ein leeres Wort ist, ja Herr, sondern dann tue es auch, weide meine Schafe. Ich denke, was hier deutlich rauskommt, ist, wenn man Jesus liebt, dann muss Jesus oder dann muss ich auch bereit sein zu dienen. Paulus sagt in 1. Korinther 13, wenn ich alle Gaben und alle Erkenntnis besitzen würde, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Nur wer Jesus liebt, ist von Nutzen. Jeder, der Jesus liebt, ist von Nutzen. Und dazu ruft uns Jesus auf. Und seien wir doch ehrlich, wie oft passiert es uns genauso wie Petrus? Er sah den Jünger, den Johannes, und sagte, Herr, was ist denn mit dem da? Tun wir es nicht auch öfter? Wir schauen links und rechts und sagen, ach Herr, lass doch die andere es machen. Und ich glaube, die Antwort von Jesus hat Petrus verblüfft. Was geht's dich an? Was geht's dich an? Liebst du mich? Dann folge mir nach. Der erste Schritt. Der erste Schritt, der zum geistlichen Wachstum führt. Ist, wenn Jesus uns fragt, liebst du mich? Der zweite, Jesus immer besser kennenlernen. In 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 und 8, möchte ich mit uns gemeinsam lesen. Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seinen kostbaren und größten Zusage geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Strengt euch deshalb an, diese Zusage Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben aber führt zu tieferer Erkenntnis Gottes. Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unseren Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Was für ein gewaltiger Text. Jesus immer besser kennenlernen. Petrus hat es begriffen. Petrus hat es begriffen und es war sein Wunsch, Jesus mehr kennenzulernen, sich von der Kraft Gottes verändern zu lassen. Nicht nur zu glauben, sondern dem Glauben auch ein vorbildliches Leben zu führen. Ein vorbildliches Leben aber führt zu tieferer Erkenntnis Gottes. Und aus dieser Erkenntnis Gottes führt Selbstbeherrschung oder folgt Selbstbeherrschung. Und aus dieser Selbstbeherrschung wächst Geduld und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Einfache Schritte, eins nach dem anderen. Und ich glaube, ich brauche nicht mehr viel dazu fügen. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen. Und dann zu allen Menschen. Ich begegne Menschen und oft heißt es dann, oder Christen, meine Beziehung zu Gott ist in Ordnung. Mir geht's gut. Ich habe wunderbare stille Zeit, ich lebe und lese die Bibel und glaube an Gott und so weiter und so fort. Aber ihr Umfeld stimmt nicht. Petrus sagt hier, aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen. Wenn ich nicht die anderen um mich herum lieben kann, wird meine Liebe zu Gott auch nicht intakt sein. Denn automatisch, wenn die vertikale Beziehung in Ordnung ist, führt es dazu, auch die horizontale Beziehung in Ordnung zu bringen. Jesus immer besser kennenzulernen. Ein weiterer Schritt, Jesus ähnlicher werden. Auch dieses dürfte und sollte ein Herzenswunsch sein, wenn wir geistlich wachsen wollen. Aus Epheser Kapitel 4, Vers 13 und 15, auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden. Und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen. Nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Paulus äußert hier den Wunsch, gibt es den Ephesern mit und sagt, in Christus, ja, aber wenn wir in Christus sind, führt es dazu, dass wir Jesus auch ähnlicher werden. Das dürfte ein Verlangen sein. Das dürfte einfach ein Herzenswunsch bei uns sein, dass wir Jesus ähnlicher werden. Wisst ihr, wenn es nur eine Einbahnstraße ist, dass es dann kompliziert wird? Der See Genezareth hat Wasserzufuhr und auch Wasser fließt weg vom See Genezareth. Und der See Genezareth lebt, weil Wasser dazukommt und Wasser wieder abfließt. Und so ist es auch mit dem Chiemsee. Oder? Haben wir hier ein paar aus Bayern? Wisst ihr den Unterschied zum Toten Meer? Wasser kommt rein und nichts fließt ab. Gar nichts. Und wisst ihr den Unterschied zwischen See Genezareth und Toten Meer? Das eine Wasser ist genießbar und das andere dürfen wir nicht trinken. Und so ist es auch mit den Christen. Christen, die nur aufsaugen, und Christen, die nur für sich in Anspruch nehmen und nur selber geistlich wachsen wollen und das, was sie mit Gott erfahren, nicht weitergeben, werden ungenießbar. Aber die, die im Glauben wachsen, geistliche Nahrung auf sich nehmen oder zu sich nehmen und sie dann auch weitergeben, bringen Frucht, tragen Frucht, sind genießbar. Und ich habe über die letzten Wochen, Monate immer wieder darüber nachgedacht. Wenn Menschen anfangen zu mosern, ist es oft nur eine Einbahnstraße. Sie sind mit sich und der Welt unzufrieden. Kritik ist berechtigt. Aber man wird sehen an den Früchten. Man wird sehen, ob es in Liebe geschieht. Jesus ähnlicher werden. Dazu ruft uns Paulus auf. Wenn ich alle Gaben und alle Erkenntnis besitzen würde, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wir dürfen Jesus ähnlicher werden. Und das dürfte und sollte unser Ziel sein, um geistlich zu wachsen und im Glauben voranzukommen. Und so komme ich zum vierten. Es ist ein Prozess. Ohne ein Stecken zu bleiben. Und oft bleiben wir stecken. Wir bleiben im Glauben stecken, wir bleiben im Alltag, in unserem Leben stecken, weil wir falsche Erwartungen hatten. Weil wir das eine oder andere nicht verarbeitet haben. Weil wir enttäuscht wurden. Weil wir dachten, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann werden wir alles Mögliche bekommen und alles Mögliche tun und machen dürfen. Petrus war auch etwas enttäuscht. War nicht er einer, der mit Jesus 3 Jahre unterwegs war? War nicht er, der groß sagte, Herr, du bist Christus, der lebendige Sohn Gottes? War nicht er, der sagte, Herr, und wenn alle dich verlassen werden, ich werde dich nie verlassen. Und siehe da, vor der Kreuzigung, 3-mal hat er ihn verleugnet. Und Jesus gab ihm die zweite Chance. Eine Chance, nicht stecken zu bleiben, sondern wieder aufzustehen, über die Enttäuschung hinwegzukommen, über die falschen Erwartungen und vielleicht auch da, wo er seinen Mund zu voll genommen hat, daraus zu lernen. So ist es auch bei uns und dürfte und sollte bei uns sein. Paulus sagt zu den Korinthern, liebe Brüder, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Ich musste mich mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören oder als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. Ich musste euch mit Milch ernähren statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertragen hättet. Und ihr könnt sie wohl auch jetzt noch nicht zu euch nehmen. Denn ihr lasst euch noch von euren alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Beweist das nicht, dass ihr noch von euren eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet? Ihr benimmt euch wie Menschen, die nicht dem Herrn angehören. Ich wünsche mir, dass Paulus das nicht über mein Leben sagen würde. Ich wünsche mir so sehr von tiefstem Herzen, dass Paulus das nicht zu der Gemeinde Burghausen sagen würde. Es ist ein Prozess. Und ich wünsche mir, dass wir in diesem Prozess, in diesem Wachstumsprozess nicht stecken bleiben. Dass wir unsere eigenen Wünsche nachlaufen, dass unsere egoistischen Vorstellungen nachlaufen und nicht auf Jesus schauen. Und den Blick verlieren. Und ich möchte zum letzten kommen. Lernen, das Gebot der Liebe in unserem Leben umzusetzen. Jesus wurde gefragt von den Pharisäern: Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Jesus gab eine einfache Antwort: Liebe Gott und deinen Nächsten. Und ich denke, wenn wir das befolgen, werden wir im Glauben wachsen und an Reife gewinnen, wo wiederum die Liebe sichtbar wird, die Liebe zum Herrn und zu den Mitmenschen. Da wird Geduld wachsen, da wird Selbstbeherrschung wachsen und da werden wir vorankommen. Man hat mehrere tausend Leute befragt, vor allem Christen, wo sie sich im Glauben oder in ihrem Glaubensleben sozusagen einordnen würden. Und man hat diese Studie dann ausgewertet und kam mit vier geistliche Phasen als Ergebnis raus. Und es gab es vor einiger Zeit mal in der Zeitschrift und ich fand das interessant. Und vielleicht auch hilfreich für uns. Wo würdest du dich einordnen? Ein detaillierter Blick auf die vier geistlichen Phasen des jeden Christen. Die erste Phase, den Glauben entdecken. Ich glaube an Gott, bin mir aber über die Bedeutung von Christus noch nicht im Klaren. Der Glaube ist kein wesentlicher Bestandteil meines Lebens. Das sind die einen. Die anderen: im Glauben wachsen. Ich glaube an Jesus Christus und verschaffe mir gerade Klarheit, wie ich ihn persönlich besser kennenlernen kann. Die dritten: eine Beziehung zu Christus. Ich fühle mich Christus sehr nah und vertraue mich täglich seiner Führung an. Und viertens: Christus als Lebensmittelpunkt. Gott ist alles, was ich im Leben brauche. Er allein ist genug. Alles, was ich tue, spiegelt Christus wider. Dann lässt sich die Frage stellen: Was führt zu geistlichem Wachstum? Und ich möchte mit euch kurz drei Schritte durchgehen, das uns verhelfen würde, egal wo du dich einsortiert hast, bei diesen vier Phasen, von einer Phase in die andere zu kommen und im Glauben zu wachsen. Schritt 1: von dem Glauben entdecken zu im Glauben wachsen. Die Grundlage über Glauben und Bibel im Jüngerschaftskurs oder im Hauskreis zu intensivieren. Feste Gebets- und Bibellesezeiten im Alltag zu etablieren. Lass es zu einer Routine werden. Nimm Gebrauch davon täglich. Gaben herausfinden und einsetzen in der Gemeinde. Frag dich, wo kannst du einen Beitrag leisten? Womit hat Gott dich begabt? Gezielt geistlich einen Austausch suchen, indem du ein oder zwei Leute suchst, mit denen du dich austauschen kannst über den Glauben, beten kannst. Vielleicht Ziele setzt euch, um vorwärts zu kommen. Schritt 2: von dem Glauben wachsen zur engen Beziehung zu Christus. Regelmäßige geistliche Übungen praktizieren. Routine bei den geistlichen Übungen beibehalten, im Gebet, Bibel lesen und vielleicht andere christliche Bücher. Zeuge für Jesus sein, die biblische Botschaft kennenlernen, ausprobieren im Leben und weitergeben. Es ist so wichtig, dass das, was wir lernen, auch weitergeben. Nur dann kann es in Fleisch und Blut übergehen, wenn wir es auch anderen weitergeben. Nach Möglichkeiten suchen, evangelistisch aktiv zu werden. Wie kann ich den Glauben weitergeben? Wie kann ich das, was ich selbst vom Herrn empfange, von Jesus bekomme, wie kann ich das anderen weitergeben? Schritt 3, von enge Beziehung zu Christus als Lebensmittelpunkt. Alles, was mir wichtig ist, Jesus unterzuordnen. Jesus im Zentrum zu haben. Reifen durch gezieltes Bibelstudium auch schwierigen Themen anzupacken. Und nicht nur die Milch am Sonntagmorgen im Gottesdienst zu erhalten, sondern auch die feste Nahrung. Alle Lebensbereiche unter Gottes Führung stellen, Glaubenspraxis als Priorität, Jünger machen, andere im Glauben anleiten, Verantwortung in der Gemeinde übernehmen, Evangelisation als Lebensstil. Ich denke, diese Schritte oder diese Impulse werden uns helfen, aus der einen Phase in die andere zu kommen. Und auch im Geistlichen zu wachsen, indem wir den Blick entwickeln für andere, für die, die verloren gehen, die Jesus noch nicht kennen. Und dabei sind wir dann zu beantworten, wo stehe ich? Wo stehst du in deinem Glauben? Sei ehrlich. Wachstum, Stillstand, welche Phase? Wo möchte ich hin? Will ich überhaupt geistlich wachsen? Wenn nein, warum nicht? Welche Hindernisse gibt es? Was muss ich aus dem Weg schaffen, damit ich geistlich wachsen kann? Wie kann ich sie überwinden? Was ist der nächste Schritt? Welche konkreten Schritte nehme ich mir vor für die kommende Woche, für das kommende Jahr? Ich hoffe, dass jeder von uns hier einige Impulse mitnehmen kann, um dann wie mit Petrus zu sagen, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Über das sich Gott freut. Jesus fragte Petrus 3-mal, liebst du mich? Und Gott fragt uns heute, Jesus fragt uns heute, liebst du mich? Was ist deine Antwort? Und wenn deine Antwort ja ist, dann heißt es auch für mich und für dich, weide meine Schafe. Amen. Ja, danke, Herr Jesus, dass du Petrus eine zweite Chance gabst. Danke, Herr, dass du uns eine zweite Chance gibst. Egal, wo wir stehen und vielleicht sogar stecken geblieben sind in unserem Glaubensleben, weil wir über das eine oder andere enttäuscht wurden, weil wir verletzt wurden, weil Menschen uns vielleicht falsch begegnet sind oder vielleicht auch zurückgewiesen haben. Herr, ich möchte bitten, nimm du es weg von uns. Herr, ich danke dir, dass wir wieder zu dir kommen dürfen und du uns eine zweite Chance gibst. im Glauben zu wachsen, im Glauben vorwärts zu kommen. Aber danke, Herr, dass wir es nicht für uns behalten, sondern wir können es weitergeben. Und dazu rufst du uns auf, folge mir nach, dass wir nicht links und rechts schauen, was ist mit dem anderen, sondern dass wir auf unser Leben schauen und auf dich, Herr Jesus. Schenk du uns die Kraft dazu, Herr, dir nachzufolgen, dich zu lieben, dir ähnlicher zu werden, mehr von dir zu erkennen aus deinem Wort. Aber dann gib du uns die Kraft, es auch umzusetzen. Herr, es gibt so viele um uns herum, die dich noch nicht kennen. Schenk du uns eine heilige Unruhe, dass es uns im Grunde genommen wie dich, wo du die Menschen gesehen hattest, die ohne Hoffnung und ohne Ziel waren, den Magen umdrehte, weil sie verloren gingen. Herr, schenk du uns den Blick für dich und für dein Reich, für die Menschen, die dich noch nicht kennen, auf dass sie dich kennenlernen. Amen.